Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend. Ich möchte am Anfang ein Wort aus dem Philipperbrief stellen. Philipper Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und ich möchte euch zusprechen und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, was das Vorzügliche sei, damit ihr lauter und unanstößig seid an dem Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Ganz besonders möchte ich den Albrecht Schwarz begrüßen und die Rosi. Ausgewichen und wir haben einen Besuch. Die Uschi und der Hermann sind auch noch mit da. Herzlich willkommen. Der Albrecht wird uns am Wort dienen. Und heute ist das Thema: Wie bekommt die Versammlung Anteil am Blut des neuen Bundes? Aber wir wollen am Anfang miteinander singen aus dem blauen Liederbuch 775, 1 bis 6. Die allgemeinen Bekanntgaben, die mache ich ja dann morgen, aber ich wollte trotzdem nur Grüße ausrichten von der Veronika und an Hans-Jürgen Krawczyk. Die waren jetzt ja eine ganze Zeit in Spanien im Urlaub und jetzt zu Hause ist die Veronika wieder gestürzt und hat sich das beim rechten Oberarm gebrochen und kann also gar nichts machen eigentlich. Also der Hans-Jürgen hat gemeint, er ist ihre rechte und auch die linke Hand, weil sie halt sich nicht mehr anziehen kann und so, und das ist natürlich schwierig und hat auch natürlich Schmerzen. Sie sind der Hoffnung, dass das gut zusammenwächst, haben bis jetzt keine OP gehabt, mit einem Nagel rein und so, ne? Weil man das ja doch dann vermeiden will, weil es ja dann automatisch zwei Operationen sind. Und ja, wir, denke ich, schließen wir die Veronika in unser Gebet ein. Ja, bevor ich dann an Albrecht übergebe, möchte ich gerne beten. Ja, lieber Herr, wir wollen dir danken für diesen Abend, für diesen ruhigen Sommerabend, dass du uns zusammengeführt hast, dass wir Gemeinschaft haben dürfen. Gemeinschaft unter deinem Wort. Herr, dass du uns dein Wort austeilst und dass du ihm Albrecht Vollmacht schenkst, dass du ihm Freude schenkst, dieses Wort auszuteilen. Herr, wir sind ganz gespannt, was du uns sagen willst. Herr, wir danken dir für alles, was du uns schenkst. Es geht uns so gut in unserem Leben und wir haben so viel und du beschenkst uns da mehr als reichlich. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für diese Gemeinde, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, ja, und dass du unser Mittelpunkt bist. Herr, schenkst, dass wir hinwachsen dürfen zu dir, der du unser Haupt bist. Du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Herr, schenkst, dass wir uns da immer mehr zurücknehmen, dass du in uns groß wirst. Ja, Herr, dass nicht mehr unser Ich, unser Wollen, unsere Gedanken, dass das im Vordergrund steht, sondern du, nur du. Jetzt wollen wir dir die Stunde anbefehlen. Segne du sie und sei du bei uns. Amen. Amen. Der Albrecht hat mir keinen Text gegeben. Als Vorsatz, vorweg vor der Ding, und jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte eigentlich den 1. Korinther lesen. 1. Korinther 11, aber nur zwei Verse draus, den Vers 25 und den Vers 26. Muss eigentlich bei 24 anfangen, in der Mitte. Und als er gedankt hatte, es brach, also das Brot, und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er trinkt, zu meinem Gedächtnis. Dann darf ich jetzt an Albrecht bitten.
Guten Abend, liebe Geschwister. Wir freuen uns, dass wir wieder hier sein dürfen. Wir, Rosi und ich und auch unsere Lieben, die mit uns gefahren sind, Hermann und Ursel. Wir sollen auch Grüße mitbringen aus unserer Region, sage ich mal, von unserer Hausgemeinde in unserem Haus und auch von Stuttgart, dem ehemaligen Kreis vom Hans Heck. Der ist ja dem einen oder der anderen noch bekannt. Ja, ich bin auch sehr dankbar, dass wir noch unverboten zusammenkommen dürfen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Wenn man während der Europawahl, und zwar speziell im Vorfeld und auch jetzt im Nachgang, in den Medien die Sprache hört, dann muss man sagen, dass sie totalitäre Züge annimmt. Denn wer nicht für Europa ist, der ist mindestens rechtspopulistisch. Jetzt entschuldigt, wenn ich das so ein bisschen verallgemeinern, aber das ist so, dass diese typische Kritikform, ja, die soll eigentlich im Keim erstickt werden. Und das hat mit Demokratie überhaupt nichts mehr zu tun. sondern das ist schlicht totalitär. Jetzt würden uns natürlich alle Politiker steinigen, wenn man ihnen das ins Gesicht sagen würde. Aber das ist nun das, was einfach Fakt ist. Ja, man braucht da nicht viele Zeitungen lesen, um das festzustellen. Wir haben uns der Obrigkeit unterzuordnen, ja, und wir sollen und haben die Pflicht nach 1. Timotheus 2 auch für die Obrigkeit Fürbitte tun, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen in allem würdigen Ernst, wie Paulus es sagt. Aber das heißt ja nicht, dass wir alles für gut heißen sollen. Was die Obrigkeit macht, hat der Paulus und der Herr Jesus auch nicht getan. Sie haben sich eingeordnet, aber eben schon gesagt, was Sache ist. Und da muss man menschlich gesprochen durchaus auch mal Angst kriegen, ja, weil ob wir in ein paar Jahren immer noch in dieser Freiheit uns in diesen Mengen versammeln dürfen, das wissen wir nicht. Der Herr möge Gnade geben, dass das sein kann. Und wir brauchen auch jetzt uns nicht Ängste machen, aber es ist irgendwie schon besorgniserregend, obwohl wir natürlich von der Schrift her wissen, dass das genauso kommt. Ja. Und nach Offenbarung 13 wird ja das Tier Anbetung fordern. Das ist dann noch eine Ecke tiefer gehend. Ja. Und ob die Gemeinde dann noch da ist, das wissen wir auch nicht. Aber es sind Dinge, die sich im Moment anbahnen. Und wir sehen das an diesen Formeln, die da die Journalisten von sich geben und auch unsere demokratischen Politiker. Aber jetzt möchte ich den Vorspann verlassen. Und der Andi hat schon richtig geraten, dass wir an diesen Text gehen. Der passt eher zum Brotbrechen oder zum Abendmahl des Herrn. Danke. Aber wir werden feststellen, dass der Text durchaus noch viel größere Dimensionen hat. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. So hat der Herr Jesus dem Paulus als Wort des Herrn, wenn man das alttestamentlich ausdrücken wollte, müsste man sagen, Spruch Jahwes, so haben die Propheten geredet. Ja? Obwohl natürlich alles, was der Paulus in der Schrift niedergelegt hat, letztlich durch Offenbarung des Christus, des erhöhten Christus, ihm gegeben wurde. So ist dieses Wort und das Wort von der Entrückung ganz speziell als Wort des Herrn deklariert, als extra Originalton unseres Herrn. Und wenn man in Lukas 22, 20 nachliest, dann hat der Jesus auch den Paulus genau den Wortlaut zum Kelch und zum Brot so wiedergegeben. Wenn wir es aber heilsgeschichtlich lesen, dann gilt diese Aussage zunächst nur Israel. Denn es liegt auf der Hand, dass diese Formulierung, der neue Bund in meinem Blut, etwas ist, was mit Israel zu tun hat. Und zwar ist es wohl dem Text in Jeremia 31, 31 bis 34 entnommen. Und die Verse möchte ich jetzt mal vorlesen. Jeremia 31, 31 bis 34. Siehe, Tage kommen, spricht Jahweh, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt. Oder man könnte es auch so wiedergeben, doch hatte ich einen Ehebund mit ihnen gemacht. Oder bin eine Ehe mit ihnen eingegangen, dort am Sinai. Spricht Jahweh, sondern, Vers 33, dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel machen werde, nach jenen Tagen, spricht Jahweh. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und der Zusammenhang hier gebietet, dass wir jetzt mindestens ab Vers 33 mit Haus Israel alle 12 Stämme verstehen müssen. Denn in den Eingangsworten, da geht es ja auch um den Ehebund, der ist auch mit allen Stämmen geschlossen worden, damals am Sinai. Inzwischen war aber zu der Zeit Jeremias das Nordreich bereits weggeführt, das auch in der Prophetie unter Israel oder unter Ephraim oder unter Nordreich tituliert wird von der Schrift selber. Aber jetzt an dieser Stelle müssen wir das ganze Volk mit einbeziehen. Also ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, werde es auf ihr Herz schreiben, ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Und der Bund, den Israel gebrochen hat, der wird erneuert. Es wird einen neuen Bund geben für das Volk. Und 34 lesen wir weiter. Und sie werden nicht mehr ein jeder seinen Nächsten und ein jeder seinen Bruder lehren und sprechen, erkennet Yahweh. Denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht Yahweh. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Wenn man das liest, dann ist man sofort in Römer 11, ja, wo ganz Israel errettet werden wird. Und das ist ja auch wieder umfassend zu verstehen. Und dies ist der Bund, den der Gott Israel seinem Volk unmittelbar vor der Zerstörung Jerusalems und Judas Wegführung durch Nebukadnezar angekündigt hat. Denn in Kapitel 39 finden wir dann die Beschreibung, wie Jerusalem eingenommen wird, wie es weggeführt wird und wie noch ein armseliger Überrest dann in Jerusalem zurückbleibt und alles kaputt gemacht wird. Jeremia 32 kommt dann diese ergreifende Geschichte, wo da Jeremia im Gefängnis sitzend noch einen Acker kaufen soll, fast eine Tagereise weg in Anatot, und er kann sich überhaupt nicht vorstellen, was das soll. Das hat er erst begriffen, als der Nebusaradan ihn wieder raussägen ließ aus der Kette, in der er bereits zur Wegführung nach Babel eingekettet war. Ja, und dann hat der Nebusaradan den Jeremia freigelassen und hat ihm gesagt, du kannst jetzt machen, was du willst. Du kannst mit nach Babel gehen oder du kannst hier bleiben. Was du immer machen willst, mach. Und da heißt es, und Jeremia konnte sich nicht entscheiden. Ja, das ist so wunderschön beschrieben. Und das kann man sich ja auch vorstellen in so einer furchtbaren Situation. Aber dann ist ihm sicher klar geworden, dass der Landkauf oder ja, das Erbteil, das er da übernommen hat von seinem Onkel, dass Gott sich dabei was gedacht hatte, ja, dass er das machen musste, obwohl das eine prophetische Handlung war. Na, da hatte er wenigstens ein Stück Land, auf dem er dann leben konnte, nachdem die anderen weggeführt worden waren. Also es ist eine ganz ergreifende, auch persönlich zu uns redende Stelle. Dieser Jeremia übergebenen Prophetie, speziell in den Kapiteln, in den Versen 33 und 34, liegt ja das bereits in 5. Mose 30, 1 bis 6 an das vollgerichtete Wort zugrunde. Denn das, was wir in Jeremia lesen, das ist nicht sozusagen von Gott an dieser Stelle erfunden worden, ja, sondern das hat seine Wurzeln in der allerersten Prophetie über die Geschicke Israels, als sie noch in der Wüste waren, und zwar speziell zu dem Zeitpunkt, da sie ganz kurz vor der Landnahme, vor dem Jordan standen. 5. Mose, das 5. Buch Mose ist komplett, ja, in wenigen Tagen oder Wochen vor diesem Übergang über den Jordan abgelaufen, wenn man das liest. Das ist auch ein ganz gewaltiges Kapitel. Buch, und ich meines Wissens ist es das am häufigsten zitierte Buch Moses überhaupt, sowohl im Alten wie im Neuen Testament, das 5. Buch Mose. Und es zeigt, dass wir dort sehr Grundlegendes finden. Gott spricht dort in 5. Mose 30 in Bezug auf Israel erstens vom Gericht, von ihrer danach erfolgenden Umkehr. Drittens, dass er die Gefangenschaft wendet unter alle Nationen und dass er sie daran anschließend wieder sammelt und wieder in das Land der Väter zurückbringt. Und fünftens ist dort die Rede davon, dass er ihre Herzen beschneidet, was wir eben in Jeremia gelesen haben. Und das ist ja wohl das Entscheidende, ne? Denn alles, was so von außen abläuft, es hat wenig Bedeutung, wenn nicht im Innersten des Menschen, jedes Israeliten auch, jedes Menschen von uns, auch heute Abend, wenn da nichts passiert, ja, dann passiert einfach nichts Wesentliches. Und das ist genau das, was eben mit dem neuen Bund, mit der Wiederheirat Israels, könnte man sagen, oder wenn wir den neutestamentlichen Begriff nehmen wollen, was mit der Hochzeit des Lammes dann passieren wird. Wir lesen jetzt aus diesen Versen in 5. Mose 30, 1 bis 6. Und es wird geschehen, erstens, wenn alle diese Worte über dich kommen. Das heißt, alles, was wir da jetzt lesen, wird über Israel kommen. Der Segen und der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es zu Herzen nimmst, unter all den Nationen, wohin Jahwe, dein Gott, dich vertrieben hat. Und zweitens, umkehrst zu Jahwe, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchst nach allem, was ich dir heute gebiete, du und deine Kinder mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, so wird Jahwe, dein Gott, deine drittens Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen. Und er wird dich wieder umsammeln aus den Völkern, wohin Jahwe, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Vertriebenen am Ende des Himmels wären, so wird Jahwe, dein Gott, dich von dannen viertens sammeln und von dannen dich holen. Und Jahwe, dein Gott, wird dich in das Land bringen, welches deine Väter besessen haben, und du wirst es besitzen, und er wird dir wohltun und dich mehren über deine Väter hinaus. Fünftens, und Jahwe, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Kinder beschneiden, damit du Jahwe, deinen Gott, liebest mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, auf dass du am Leben bleibest. Und wenn wir den letzten Vers hier hören, dann fällt uns mit Sicherheit mehrfach die Konversation Jesu mit so manchen Pharisäern ein, wo nach dem allerwichtigsten Gebot gefragt wird. Und das ist genau das hier. Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Ja. Das ist das ganz Entscheidende. Und den Nächsten wie dich selbst. Ja. Das ist das, was dann damals, als Jesus im Volk war, immer wieder Thema war. Wenn die Leute gefragt haben, was soll ich tun, damit ich errettet werde oder ewiges Leben habe oder sonst was, dann kam es immer auf diesen Vers an. Und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass der Jeremia und auch die anderen Propheten sich immer wieder auf diese Wurzel hier im 5. Buch Mose berufen, weil dort her kommt eigentlich die rote Linie, die sich ganz durchzieht bis zur Hochzeit des Lammes in Offenbarung 19. Wenn wir jetzt zu den Nationen gehen, ja, jetzt waren wir ja gerade bei Israel, wenn wir zu den Nationen gehen, dann haben die Nationen A, weder eine Landverheißung, B, noch eine bezüglich eines neuen Bundes. Daher auch logischerweise C, keine Verheißung, in das gelobte Land aus den Nationen zurückzukehren. Sie haben D, auch keinen alten Bund mit dem Gott Israels, den sie gebrochen hätten. Ja? Sowohl Land als auch neuer Bund sind ausschließlich Verheißungsgegenstände für Israel. Und deshalb ist die Frage zu stellen, das haben wir zum Beispiel in unserer Hausgemeinde gemacht, Dienstagabends, wo wir regelmäßig uns treffen, und da waren wir vor kurzer Zeit im ersten Korintherbrief eben auch hier vorbeigekommen. Ja? Und dann war eben auch die Frage, wie bekommt die Versammlung Anteil am Blut des neuen Bundes? Ja, wenn der Paulus das so sagt, ja, beziehungsweise der Herr Jesus dem Paulus das so weitergibt, dann muss es ja irgendwo eine Verbindung geben zwischen dem Blut des neuen Bundes und den Nationen, die ja zu dem Leib des Christus gehören. Und das ist jetzt die Frage, die wir behandeln wollen. Grundsätzlich ist die Gemeinde aus Nationen und den 12 Stämmen Israels herausgerufen, wobei innerhalb des Leibes nach Galater 3, 28 und 29 eben alle äußeren Unterschiede sowie die genealogische Herkunft bedeutungslos sind. Ich möchte es noch einmal lesen, das ist sicher bekannt. Galater 3, 28 und 29. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Männliches und Weibliches, denn ihr seid alle einer in Christo Jesu. Wenn ihr aber Christi seid, so seid ihr denn Abrahams Same und nach der Verheißung Erben oder besser Losteilhaber. Natürlich sind das alles, was hier genannt wird, sind äußere Dinge, ja, Herkunft, Stellung in der Gesellschaft und was auch immer, selbst Unterschiede zwischen Mann und Frau verschwinden, wenn es um die Stellung zu dem Christus geht. Und sie dürfen in der Gemeinde auch keine Rolle spielen. Und im Vers 29, den wir eben gelesen haben, ist schon eine Verbindung angedeutet, die wir noch genauer beschreiben wollen. Nämlich Same Abrahams und nach der Verheißung Losteilhaber. Dazu will ich jetzt in Epheser 2 die Verse 11 bis 16 lesen. Epheser 2, 11 bis 16. Deshalb seid eingedenk, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden, oder Unbeschnittene, von der sogenannten Beschneidung. Beschneidung ist alles, was beschnitten wird, letztlich. Im engeren Sinne aber die, die zu dem Volk Israel gehören. Die Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, Vers 12, dass ihr zu jener Zeit ohne, und eigentlich müsste man das so wiedergeben, getrennt von oder außer Verbindung mit dem Christus waret, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung keine Hoffnung haben und ohne Gott. Hier wird sogar das Wort Atheisten verwendet, also praktisch Gottlose. Nicht an Gott glaubend in dem Kosmos. Jetzt aber in Christo Jesu seid ihr, die ihr einst fern waret, und jetzt wollen wir genau hinhören, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte, auf dass er die beiden Frieden stiften in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Nun zu verschiedenen Versen ein paar zusätzliche Bemerkungen. Vers 11, Nationen nennt die Schrift Vorhaut oder Unbeschnittene. Vers 12, sie sind ohne, das heißt außerhalb oder ohne Beziehung zu Christus, Fremde in Bezug auf Bündnisse. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, ohne Hoffnung und ohne Gott im Kosmos. Denn nur mit den 12 Stämmen hatte, mit den 12 Stämmen Israels hatte Gott, der Gott Israels, der Christus, einen Ehebund geschlossen gehabt. Und damit wurden die Nationen von Israel entfremdet. Also es ist nicht so, dass jetzt die Nationen deshalb entfremdet wären, ja, weil sie irgendwann mal bei Israel dazugehört hätten, ja, sondern die sind deshalb entfremdet, weil Gott Israel separiert hat, weggenommen hat, sie praktisch in einen Zaun eingeschlossen hat, denn das Gesetz war ja wie ein Zaun um Israel herum und hatte tatsächlich eine trennende Wirkung. Und so ist die Entfremdung dadurch geschehen, dass Gott dem Volk das Gesetz gegeben hat. Ja, nicht, dass die Nationen ein Teil von Israel gewesen wären und sich dann davon wegentwickelt hätten. Das wird ja auch manchmal gesagt. Aber das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Und jetzt Vers 13, da steht, jetzt aber, nachdem also der Herr Jesus sein Erlösungswerk vollbracht hatte, durch das Blut des Christus nahe geworden. Vers 14 und 15, Christus hat die Feindschaft zwischen Israel und den Nationen, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan, indem er es in allen seinen Rechtsforderungen an uns erfüllt hatte. Deshalb kann der Paulus jetzt auch sagen, dass das Gesetz des Geistes des Lebens uns losgelöst hat vom Gesetz der Sünde und des Todes und aber auch vom Gesetz vom Sinai, wobei das nur für die Israeliten gilt, ja, weil die Nationen ja nie unter dem Gesetz des Sinai gestanden waren. Aus beiden, also sowohl denen aus Israel als auch denen aus den Nationen, entsteht jetzt ein neuer Mensch. Er, das Haupt, die Auswahl aus den Nationen und Israel, sein Leib. Wobei das erstens zunächst die Gemeinde ist, später kommt Israel als Ehefrau des Christus hinzu, mit der Hochzeit des Lammes, Offenbarung 19, da werden in der Hochzeit des Lammes werden die wieder zusammen ein Leib. Und drittens, schließlich wird alles Übrige unter das Haupt emporgebracht nach Epheser 1, Vers 9 und 10. Entsprechend den drei Lebendigmachungsordnungen nach 1. Korinther 15. In Vers 16, Christus hat beide in einem, das heißt in seinem Fleisch, Leib mit Gott versöhnt, durch das Kreuz. Denn er ist nicht nur für Menschen aus Israel gestorben, ja, sondern wie Paulus in 2. Korinther 4 resümiert, wenn einer gestorben ist, dann sind alle gestorben. Also Christus hat beide in seinem Fleischleib mit Gott versöhnt durch das Kreuz, denn in seinem Fleischleib hat er die Sünde in sich tragend, das Gesetz der Sünde und des Todes entthront und nach Hebräer 9, Vers 26 die Sünde abgeschafft durch sein Schlachtopfer. Ich möchte es gerade mal nochmal vorlesen, damit das genau nach dem Wortlaut in unser Gedächtnis zurückgeholt wird. Hebräer 9, Vers 25 und 26 lese ich, auch nicht auf, dass er sich selbst oftmals opferte, wie der hohe Priester alljährlich in das Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung des Kosmos an. Jetzt aber ist er einmal für die Vollendung der Zeitalter, heißt es genauer, geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Er ist also nicht nur für die Folge der Sünde gestorben, also für das, was wir alles an Bösem getan haben, Das wird ja nicht reichen, ja? Damit wäre ja die Sünde, die Ursache der Sünden, wäre ja nicht weggeschafft. Aber der Herr Jesus ist ja um der Sünde willen gestorben, damit die Kraft der Sünde gebrochen wird, dass sie nicht fortwährend mehr Tod nacheinander zeugen kann. Das ist eigentlich der tiefste Grund, warum der Herr Jesus gestorben ist. Um die Sünde an sich als göttliches, als widergöttliches Prinzip zu entthronen. In 2. Korinther 5, Vers 16, das hatte ich gerade schon erwähnt, da drängt Paulus, sagt Paulus, die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also urteilen, dass einer gestorben ist und darum alle gestorben sind. 2. Korinther 5, Vers 19, da heißt es dann, Gott war in Christo und versöhnte den Kosmos mit sich, nicht sich mit dem Kosmos. Das heißt, er war seinen Geschöpfen gar nie Feind. Gerade auch in ihrer Versklavung an die Sünde nicht. Er hat dem Kosmos die Sünde nicht zugerechnet, steht da. Ja? Und zwar nicht deshalb nicht, weil Jesus gestorben ist, sondern weil er den Kosmos geliebt hat. Deshalb hat er seinen Sohn gesandt und hat den Loskauf vollzogen. In Galater 3, Vers 28 haben wir vorhin gelesen, dass nun in diesem Leib des Christus eben weder Jude, Grieche, Sklave, freier Männliches noch Weibliches einen Unterschied machen, sondern der Leib ist einer in Christus, egal wo die Leibesglieder herkommen. Das sind Auserwählte aus den Nationen und aber auch Auserwählte aus allen Stämmen Israels nach Römer 11. Und zwar in Epheser 2, 13 steht darum auch nicht, dass also die Nationen nahe geworden wären durch das Blut des Bundes. Das wäre jetzt ein, wie soll man denn sagen, wenn der Paulus das so formuliert hätte, dann hätte was nicht gestimmt. Ja? Weil eben Christus für alle gestorben ist. Deshalb hat dieses Zusammenführen der Nationen mit Israel ihn zunächst einmal mit bezüglich der Auserwählten, ja, aus den Nationen und aus Israel, das wurde durch das Blut des Christus gemacht. Ja? Und deshalb formuliert Paulus hier in Epheser 2 nicht durch das Blut des Bundes, weil sonst wären die Nationen ausgegrenzt gewesen. Denn das Blut des Bundes, das ist geflossen für Israel. Seid ihr noch mit mir in den Gedanken? Ja? Ist das soweit verstanden? Das ist eine ganz wichtige Sache, ja, dass wir den Unterschied sehen. Und das hat ja leider die Theologie versäumt, ja, seit Jahrtausenden, kann man sagen, genau diesen Unterschied zu sehen. Und deshalb hat man auch alles, was für Israel an guter Prophetie da war, vereinnahmt und hat es auf die Gemeinde und überall die Gemeinde gelesen und bezogen. Und das ist natürlich falsch. Und deshalb kommt natürlich in 1. Korinther 11 auch die Frage auf, ja, wieso steht jetzt da Blut des Bundes? Mit dem hat doch eigentlich die Gemeinde letztlich gar nichts zu tun zunächst, obwohl es um ein und das gleiche Blut geht. Aber vom Sinn her, ja, gibt es einfach diese Unterschiede. Und der Paulus macht sie auch. Das Blut des Bundes würde also Israel alleine betreffen und entspräche nur der sichtbaren Mission Jesu an den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Denn dorthin hat zum Beispiel der Herr Jesus auch seine Jünger gesandt. Er hat gesagt in Matthäus 10, geht nicht auf einen Weg der Nationen. Er sagt sogar, geht nicht einmal zu den Samaritern, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das heißt, sein Kommen und Sterben ist vordergründig zuerst einmal ein Kommen zu seinem Volk. Ja? Und wie das jetzt nun zu dem ganzen erweitert wurde, ja, da kommen wir dann gleich noch genauer drauf zu sprechen. Auf jeden Fall formuliert der Paulus an den entsprechenden Stellen das ganz klar und deutlich. Paulus hat also eben in Epheser 2 konsequent formuliert, nahe geworden durch das Blut des Christus. Es muss also der Begriff Blut des Bundes zu dem Begriff Blut des Christus erweitert worden sein. Und genau das ist die Fragestellung. Das heißt, durch das Blut des Christus sind alle Teilhaber seiner Erlösung, nicht nur das Bundesvolk Israel. Auf diese Weise ist auch die Verbindung zu dem Blut des neuen Bundes hergestellt. Darum ist auch ja das Brechen des Brotes oder des Herrn Abendmahl, wie Paulus das in Kapitel 11, Vers 20, in 1. Korinther 11, Vers 20 nennt, wie der Herr selbst Paulus übergeben hat, durch die Verkündigung seines Todes, bis er kommt, ergänzt. Wenn er den zweiten Ehebund mit Israel eingegangen sein wird, dann muss sein Volk seinen Tod nicht mehr verkündigen, denn er ist dann leibhaftig gegenwärtig auf der Erde. Das heißt, wenn der neue Bund geschlossen wird, tatsächlich, wirklich mit Israel, dann braucht es keine Verkündigung des Todes des Herrn mehr. Denn dann ist er ja anwesend. Aber solange er eben noch nicht anwesend ist, muss man eben den Tod des Herrn offensichtlich verkündigen. Jetzt in der Zeitspanne der Sammlung des Leibes des Christus gibt es nur eine einzige Körperschaft, die den Tod des Herrn Jesus überhaupt verkündigen kann, eben die Versammlung, die sein Leib ist. Niemand sonst. Niemand sonst hat den Geist, niemand sonst hat Teil, praktischen, lebensmäßigen Teil an dem Blut des Christus. Denn außer der Gemeinde gibt es keine Träger des Geistes des Christus in diesem Kosmos. Und darum schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 18, dass beide, Israel und Nationen, Zugang durch einen Geist zum Vater haben. Den Sohn, denn er ist der Geist, nach 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Natürlich wiederum eben nach diesen drei Ordnungen, die wir vorhin schon genannt haben. Zuerst der Christus und sein Leib, danach Israel als Volk und dann schließlich als nächstes Israel als Volk und dann nach dem Volk eben die Nationen durch den Dienst des Volkes Israel, wenn sie ihrer Bestimmung, die sie in 2. Mose 19, Vers 6 bekommen haben, wenn sie dieser Bestimmung wieder gerecht werden können, wenn sie ein Volk von Priestern sein werden. Ja, erst dann werden die Nationen als Ganzes zurechtgebracht. Und schließlich wissen wir aus 1. Korinther 15, dass dann zum Schluss die ganze Schöpfung zurechtgebracht wird, eben durch die Offenbarung der Söhne Gottes. Es war die Weisheit unseres großen Gottes, den Ungehorsam Israels an dem ihm geoffenbarten Willen Gottes zur Erfüllung seines geheimen Willens zu nutzen. Den Loskauf des ganzen Kosmos aus der Umklammerung und Versklavung an Satan und an die von ihm ausgegangene Sünde. Der Herr Jesus hat das übrigens schon damals im Gleichnis dargestellt, also der Übergang seines Kommens von zunächst an das Volk gerichteten Erlösung, ausgedehnt auf den Kosmos. Ja, das hat der Herr Jesus in Gleichnissen schon angedeutet, aber eben nur für wenige überhaupt begreifbar. Vielleicht haben es die Jünger, denen er es erklärt hat, noch nicht einmal kapiert gehabt zu dem Zeitpunkt. Denn davor, zu dem Zeitpunkt, als er die Gleichnisse gesprochen hat, da hatten die Jünger ja den Geist Gottes noch gar nicht leiden in sich. Und es ist fraglich, ob sie wirklich diese Zusammenhänge schon verstanden hatten. Ihr kennt ja das Gleichnis vom Schatz im Acker und vom Unkraut im Weizen. Und das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, das hat der Herr Jesus auch nur seinen Jüngern gedeutet. Bei dem Schatz im Acker war es ja so, da ist von einem die Rede, der einen Schatz in einem Acker entdeckt. Und dann geht er dahin, derjenige, und verkauft alles, was er hat. Und was macht er? Er kauft den Acker. Nicht nur den Schatz, der im Acker drin ist, er kauft den ganzen Acker. Und dann in dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen, da war es so, da hat jemand Weizen gesät und über Nacht kam ein böser Mensch und hat Unkraut unter den Weizen gesät. Und als die Knechte dann gemerkt haben, Mensch, da ist ja Unkraut im Weizen, dann sagt der Herr, die wollen das dann ausreißen, und dann sagt der Herr, nein, da darf jetzt nichts ausgerissen werden, denn das muss wachsen bis zur Reife. Und wenn dann die Reife ist, dann wird der Herr, der gesät hat, den guten Weizen, der sendet seine Knechte und scheidet dann Unkraut vom Weizen. Also diejenigen, die das Unkraut entdeckt haben, die dürfen es selber gar nicht scheiden. Das muss jemand anders machen, der das kann. Und genau in dieser Deutung, da steckt das drinne, was ich vorher angedeutet habe. Ich lese jetzt diese Deutung aus Matthäus 13, 37 bis 39. Dort wird letztlich das Gleichnis vom Schatz im Acker richtig zu Ende gedeutet vom Herrn Jesus und auch das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, ja, wie diese Dinge zusammenhängen. Matthäus 13, 37 bis 39. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker aber ist der Kosmos. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist die Vollendung des Zeitalters und die Schnitter sind Engel. Wenn wir jetzt diese vom Herrn Jesus eingeführten Begriffe in diesem Gleichnis mit dem vergleichen, was der Paulus zu dem Thema sagt in Römer 11, dann finden wir dort die Lösung, ja, wie nun jetzt wie das Blut des Bundes einen Übergang findet in das Blut des Christus, oder andersrum, wie die Gemeinde an dem Blut des Bundes, der nur für Israel war, auch Teilhabe haben kann. Und Paulus erklärt jetzt in Römer 11, Vers 11 und 12. Ich sage nun, sind sie, nämlich ganz Israel, etwa gestrauchelt, auf das sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern durch ihren Fall oder durch ihren Fehltritt ist den Nationen heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wenn aber ihr Fall oder ihr Fehltritt der Reichtum, und jetzt erweitert Paulus das, des Kosmos ist, und ihr Verlust der Reichtum der Nationen oder die Einbuße oder ihre Niederlage den Reichtum für die Nationen bedeutet, wie viel mehr ihre Vollzahl. Paulus verlängert oder erweitert hier das zunächst für Israel durch Christus erstrittene und bestimmte Heil in zwei Sätzen auf die Nationen und den ganzen Kosmos. Das heißt, vom Blut und damit von der Seele des Sohnes aus gesehen, die ja das Lösegeld war, ist damit aus dem Blut des neuen Bundes für Israel das Blut des Christus für die Nationen und den Kosmos geworden. Also von daher eine ganz klare Erweiterung der Wirkung von dem Blut Jesu. Und genau von dem spricht der Paulus in Epheser 2, Vers 13. Das hatten wir ja vorher gelesen. Dass durch das Blut des Christus die Auserwählten aus Israel und die aus den Nationen in dem Leib des Christus zusammengefasst werden können und später ganz Israel mit den Nationen und dem ganzen Kosmos ja, auch wieder unter die Erlösung Gottes kommen können. Und interessant ist, dass der Paulus in 1. Korinther 10 in den Versen 16 und 17 Folgendes sagt. Der Kelch der Segnung, und jetzt betone ich das mal, den wir, jetzt sage ich mal in Klammer dazu, der Leib des Christus segnen, ist er nicht Gemeinschaft des Blutes des Christus? Und da steht nicht des Blutes des Bundes, sondern des Christus. Das heißt, wenn die Gemeinde den Kelch segnet, dann ist sie Teilhaber des Blutes des Christus. Und damit ist die Wirkung dieses Blutes des Bundes erweitert auf den Leib des Christus. Ich lese es nochmal, der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen an dem einen Brote teil oder genießen von dem Brot. Das heißt, es ist sowohl das Brot wie auch der Kelch auf den Leib des Christus ausgedehnt. Und das Blut ist ja das Abbild der Seele des Sohnes und es ist für den ganzen Kosmos allgemein und einzig gültiges Lösegeld. Denn Paulus sagt in 1. Timotheus 2, ja, dass der Christus sich als Lösegeld für alle gegeben hat. Also dort im 2. Timotheusbrief, da macht Paulus auch den Unterschied nicht, sondern da ist das Lösegeld für alle da. Auf diese Weise haben auch die Nationen Teil am Blut des Christus im Brotbrechen und ist ihnen diese Handlung auch geboten, und zwar ohne, dass sie Israeliten oder Proselyten sein müssen. Sie sind daher auch keine direkten Teilhaber des neuen Bundes, des Ehebundes, denn der Messias ist mit seinem ganzen 12-stämmigen Volk Israel dann de facto, sie sind nicht direkt Teilhaber des neuen Bundes, des Ehebundes, den der Herr als Messias mit seinem ganzen 12-stämmigen Volk dann de facto schließen wird, bei seinem sichtbaren Kommen zu seinem Volk am Ende dieses gegenwärtigen Äons. Vorher wird ja der neue Bund nicht geschlossen, buchstäblich. Ja? Es ist nur das Blut, das der Bund gemacht werden kann, geflossen. Und darum ist die Verkündigung seines Todes, bis er kommt, durch die Gemeinde so wichtig. Denn sie ist die einzige Körperschaft, die in der Jetztzeit bewussten Anteil an seinem Tod und Leben hat und dieses in die Finsternis hinein bezeugen kann. Und interessant ist ja auch, dass wir nicht die Auferstehung mit dem Brotbrechen verkündigen, sondern den Tod des Herrn. Weil der Tod nämlich genau das Lösegeld, der Tod, die Lösung von der Sünde bedeutet. Ja? Und weil es gleichzeitig die totale Niederlage aller Finsternis bedeutet hat, dieser Tod. Ja? Die Auferstehung war nur noch die logische Folge von dem, was da passiert ist bei seinem Sterben. Dass das so war, sehen wir zum Beispiel daran, dass genau in seiner Sterbestunde bereits eine ganze Menge alttestamentlicher Heiliger auferweckt worden sind in Matthäus 27. Das heißt, als er seinen Geist übergab, ja, da taten sich die Grüfte auf und die Leiber von Heiligen wurden erweckt. Sie durften aber das Grab nicht verlassen, sonst wäre der Herr Jesus nicht der Erste gewesen. Denn er musste in allem den Vorrang haben, sagt Paulus in Kolosser 1. Also da sehen wir es auch, dass der Tod das Entscheidende war. Durch Jesu Tod am Kreuz wollte die Finsternis an das Erbe des Alls gelangen. Es ist fast eine Ironie Gottes, denn die Finsternis hat es nicht begriffen, obwohl der Herr Jesus das öffentlich doch vor seinem Sterben am Kreuz verkündigt hat, dass das eintreten wird. Ja, dass er durch sein Sterben eben nicht nur die paar Israeliten erlöst, sondern dass der ganze Kosmos aus der Umklammerung des Bösen herausgerissen wird durch sein Sterben. Das hat die Finsternis nicht begriffen. Ich möchte es mal vorlesen in Matthäus 21, 27, 37 bis 45. Ich möchte nicht alles lesen, das möchte ich euch überlassen, mal die ganze Geschichte dort nachzulesen. Ich möchte nur die Hauptsätze daraus entnehmen. Da geht es jetzt darum, der Herr des Weinbergs hat ja zunächst verschiedene Knechte geschickt, um Früchte aus dem Weinberg zu entnehmen. Und die haben sie alle geschlagen und umgebracht und so weiter. Und jetzt heißt, zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohne scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Jetzt sagt der Herr Jesus weiter, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern denn tun? Und jetzt haben die Pharisäer ihr eigenes Todesurteil gesprochen an der Stelle. Denn er sagt, sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verdingen, die ihm die Früchte geben werden zu seiner Zeit, beziehungsweise zu ihren Zeiten. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr, die ihr jetzt geantwortet habt, nicht gelesen in den Schriften, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Haupt der Ecke geworden von dem Herrn. Von dem Herrn her ist dies geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Ein Zitat aus Psalm 118. Deswegen sage ich euch, die Königsherrschaft Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, welche dessen Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf welchen irgend er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen geredet hat. Gott hat also durch seine Weisheit, durch den Tod seines Sohnes, die gesamte Finsternis entmachtet. Denn die Pharisäer, die haben ja nicht in ihrer eigenen Autorität gehandelt. Die waren ja letztlich Vasallen Satans und seiner Mächte. Denn die Finsternis war es, die die Pharisäer dazu gebracht hat, den Sohn ans Kreuz zu bringen. Und deshalb lesen wir zum Beispiel in Kolosser 2 Folgendes. Kolosser 2:13-15. Und auf euch, die ihr zum Leib des Christus gehört, als ihr tot waret in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er zusammen lebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat, als er ausgetilgt die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, also das Thema von Epheser 2, dieses Entfremdetsein, Die wieder, und zwar hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte, als er die Fürstentümer und die Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Und es ist auch die Stelle von Paulus in 1. Korinther 2, wo von der Weisheit die Rede ist, da heißt es ja auch, dass wenn die Fürstentümer und die Gewaltigen gemerkt hätten, was sie da tun, was da draus wird, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ja? Und genau ich möchte sagen, das ist einfach die Ironie, dass Gott es schafft, ja, seinen Feinden ihre Prinzipien ganz offen zu legen, und die begreifen gar nicht, dass sie ihr eigenes Todesurteil unterschrieben haben. Und dass sie sich damit genau in die Position gebracht haben, die wir eben bei Paulus gelesen haben. Gott hat durch seine Weisheit, durch den Tod seines Sohnes, eben die ganze Finsternis entmachtet. Und die Schriftgelehrten sprachen aus, was ihnen und den Kosmodratoren der Finsternis geschehen wird, beziehungsweise teilweise eben schon geschehen ist, wenn sie den Sohn Gottes umbringen. Sie haben ihr eigenes Gericht gesprochen. Und Paulus schreibt eben, und jetzt möchte ich die Stelle doch auch vorlesen, damit wir den Schriftnachweis auch wörtlich haben. In 1. Korinther 2, 7 bis 10. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Äons erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und ich denke, das ist schon eine Tiefe Gottes, von der wir eben gesprochen haben. Und ich denke, es ist auch, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es rübergekommen ist, dass diese Feinheiten, ja, die in den Aussagen liegen, ja, dass die einfach, die haben kosmische Bedeutung, und die haben eine Bedeutung, ob es jetzt nur um wenige oder um alles geht. Ja? Und darum, und jetzt möchte ich sagen, möchte ich das ja als auch meine Überzeugung an der Stelle wiedergeben, darum verkündigen wir, wenn wir als Leib des Christus das Brechen des Brotes und das Trinken des Kelches feiern oder eben das Abendmahl des Herrn, wie Paulus das in Vers 20 in unserem Text sagt, dann verkündigen wir den Tod des Christus, bis er kommt. Das heißt, wir legen den Fürstentümern und Gewalten immer wieder ihr selber gesprochenes Urteil vor und sagen, das habt ihr selber verschuldet, ihr habt den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt und deshalb seid ihr entmachtet. Ihr habt es selber gemacht. Ja? Gott hat euch nicht erschlagen, sondern ihr habt es selber gemacht. Ja? Und das wird eben durch das Essen vom Brot und das Trinken vom Kelch dokumentiert. Und deshalb ist es zum Beispiel auch ein Vergehen, wenn jemand, der sich nicht selber ganz bewusst unter das Blut des Christus gestellt hat, wenn der von dem Brot isst und von dem Kelch nimmt, ja, dann bezeugt er etwas, hinter dem er gar nicht steht. Und es ist auch wichtig, dass wir das den Geschwistern sagen oder denen, die da teilnehmen, wenn wir nicht sicher sind, dass sie wirklich neugeborene Menschen sind, dass wir nicht einfach Brot und Kelch verteilen, ja, weil wir sie ja dann zum Sündigen bringen, indem sie praktisch das Blut Christi mit Füßen treten, wenn sie nicht selber hinter dem stehen, was sie da machen. Ja. Und in 1. Korinther 10, das möchte ich doch vielleicht auch noch sagen, in 1. Korinther 10, wo die anderen Worte stehen, die wir gelesen haben in den Versen 16 und 17, da geht es ja um das Götzenopfer eigentlich, ja, in dem ganzen vorhergehenden Abschnitt. Und der Paulus sagt, wenn ihr das Blut, das, wenn ihr von dem Kelch trinkt und von dem Brot esst, ja, und damit die Gemeinschaft mit dem Leib des Christus und untereinander als Leib, wenn ihr das dokumentiert, dann könnt ihr nicht gleichzeitig in den Götzentempel gehen und dort an der Zeremonie teilnehmen, ja, wo das Götzenopfer einem Gott geweiht wird. Er sagt ganz klar, das Essen von Götzenopfer ist kein Problem, wenn es außerhalb dieses Tempels passiert, denn da wird das Essen geheiligt durch Gottes Wort und Gebet, wie er in 2. Timotheus erklärt. Ja? Aber wenn ihr als Gotteskinder, wenn ihr euch in diese Zeremonie hineinsetzt, ja, dann werdet ihr schuldig. Ja? Da geht es dann nicht nur um das Essen, sondern um das Dokumentieren dieses Vorgangs, dass ich dort beiwohne. Deshalb kann ich als Glaubender auch nicht an allen irgendwelchen Veranstaltungen in der Welt ohne weiteres teilnehmen, sich sehr genau hingucken, wozu ich mich da bekenne, wenn ich da hingehe. Ja? Und genauso ganz kritisch wird es eben, war es damals mit dem Götzenopfer. Und deshalb sagt er eben dort, den Kelch, den wir segnen, der ist Gemeinschaft des Blutes des Christus. Der und das Brot, das wir brechen, ist die Gemeinschaft des Leibes des Christus. Und deshalb für uns ein ganz wichtiges Instrument, genau das zu dokumentieren vor der unsichtbaren Welt. Ja, so viel zu diesem Thema. Ich möchte beten. Lieber Vater, hab du Dank, dass du uns ein so gewaltiges Evangelium gegeben hast und dass wir immer wieder merken, dass du in deinem Wort bis auf das einzelne Wort hinein genau uns aufmerken lässt, damit wir die Zusammenhänge recht fassen und verstehen und dann ganz bewusst solche Handlungen tun, indem wir das Mahl des Herrn feiern. Und dass wir auch begreifen, dass es da nicht um etwas Nebensächliches geht, sondern dass das eben eine kosmische Bedeutung hat, weil du durch das Erlösungswerk deines Sohnes nicht nur dein Volk oder auch nicht nur die Gemeinde, sondern eben das ganze All mit hineinbezogen hast. Gesegnet sei dein Name. Und so möchtest du dein Wort segnen, das wir gelesen haben. Amen.
Ja, wir wollen miteinander singen aus dem blauen Liederbuch, das Lied 492. 492, alle drei Strophen. ich möchte noch ein Wort euch mit nach Hause geben. Und morgen ist ja um 10 Uhr wieder Versammlung. Ich lese aus Epheser 3 die Verse 20 und 21. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche einen guten Nachhauseweg.